Also Agroforstsysteme sind die am besten kühlende Maßnahme in der Landschaft, ohne dass ich die Produktivität und die Wirtschaft verliere.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich habe zum Frühlingsbeginn quasi heute ein ökologisches, so ein richtig grünes Thema für euch. Es soll nämlich um Landwirtschaft gehen und auch um Landschaft im weitesten Sinne natürlich und darum, was die Landwirtschaft gegen die Klimakrise tun kann, wie sie resilienter werden kann gegen extreme Dürre oder Flutkatastrophen. Dafür habe ich mit Philipp Gerhardt gesprochen, der eigentlich Forstwissenschaftler ist, also eigentlich aus dem Wald kommt, aber heute ganz viele Landwirte dabei berät, wie sich da konkrete Projekte umsetzen lassen. Ich bin ganz gespannt, ich hoffe ja auch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Philipp, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du auch die Zeit gefunden hast. Ich habe gehört, bald beginnt die Pflanzsaison. Deshalb ist jetzt noch eine der letzten Gelegenheiten, dich irgendwie vors Mikro zu bekommen. Denn du bist eigentlich Forstwissenschaftler. Und wie bist du darauf gekommen, ich sag mal so flapsig auf dem Acker Bäume zu pflanzen?
Ja, danke für die Einladung, danke für die erste Frage. Also ich freue mich auch, hier zu sein und ein bisschen was erzählen zu können über die Sachen, die wir so machen. Denn ich glaube, das ist auch schon der Hintergrund. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe das einfach immer für richtig gehalten. Also das war schon ganz früh so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss Forstwirtschaft machen, weil irgendwie ist da was in der Welt im Busch, im Argen. Das war schon so in den späten 90ern, war für mich als Kind und Jugendlicher dann auf jeden Fall Klimawandel ein Thema. Naja, das kam ganz früh. Also ich weiß, Anfang der 90er Jahre hat mich das Thema Klimawandel erreicht. Da war ich wirklich noch ein Grundschulkind. Mhm. Aber das lag am Computerspiel Civilization.
Oh ja, das habe ich auch gespielt früher.
Ja, es ist ein Entwicklungsspiel und man muss seine Zivilisation entwickeln. Und wenn man sie zu stark entwickelt, dann gibt es irgendwann Klimawandel. Und dann ist alles ziemlich im Eimer. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Ja, und so war das dann eigentlich ein Werdegang. Ich habe Forstwissenschaften studiert, habe dann ja im Waldbau gearbeitet. Da ging es auch schon viel um so interdisziplinäre ökosystemare Ansätze, habe mich um die Wirkung von Wald auf Fischarten in Gewässern beschäftigt.
Okay, wow.
Und bin eigentlich privat über die ganze Bewegung Ernährungssouveränität, Food Corps, Solavis, bin ich dann eigentlich zur Landwirtschaft gekommen. Und ja, da ging es eigentlich darum, wie kann man eine wirklich resiliente, tragfähige und klimafeste Nahrungsmittelproduktion auf die Beine stellen. Mhm. Und so wuchs dann das Thema Agroforst zunächst im privaten Bereich mit ein bisschen Obstbäumen und Nussanbau und so weiter und mit Freunden, für die man mal was gemacht hat. Und so, dann wurde das immer größer. Dann fragten, ja, so 2016 rum die ersten Betriebe an, die gesagt haben, wir wollen wirklich groß was machen, wir haben Riesenprobleme. Okay. Uns fliegt der Boden davon oder wir haben Dürreprobleme, es wird zu heiß, zu windig, zu staubig, zu trocken. Mhm. Wir brauchen Windschutz, wir brauchen Austrocknungsschutz, wir brauchen Schatten, wir brauchen Kühlung. Ja, so ging das los.
Ja, interessant. Ich komme ja aus Norddeutschland, da gibt es hier noch die Knicks. Ne? Das sind ja so kleine Hecken, kleine Baumbestände, die Felder voneinander trennen. Du hast das den Begriff gerade schon gebracht, Agroforst. Das klingt ja erstmal ein bisschen sehr fachlich, vielleicht auch abstrakt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was so dahinter steht? Ich habe schon gesagt, Bäume auf Felder pflanzen, das ist natürlich irgendwie auch mehr als das.
Der ganz große Knackpunkt liegt eigentlich in der rechtlichen Dimension. Also wenn wir das ökologisch betrachten, Agroforst, also Agrar und Forst, dann ist auch die Knicklandschaft oder die Heckenlandschaft ein Agroforstsystem, ökologisch betrachtet. Also Landwirtschaft mit Bäumen.
Ja, genau.
Und Landwirtschaft kann ja nun der Anbau einjähriger Kulturen, also Ackerbau sein, kann Weidewirtschaft, Tierhaltung sein. Also ich sage dann immer Bodenkulturen, weil wir die dichter am Boden anbauen. Ja, weil einjährige Kulturen stimmt ja auch nicht. Also Grünland ist ja auch mehrjährig.
Ja,
und Sträucher und Bäume gehen eben in die Höhe. Also die Gehölzkomponente in solchen Produktionssystemen, ja, die erschließt den dreidimensionalen Raum. Und Das ist sozusagen das Interessante, ökologisch gesehen. Und das wäre eben auch eine Heckenlandschaft oder eine Streuobstwiese oder eine Beerenplantage, ja. Aber der Witz ist sozusagen, damit es Agroforst ist, muss es verzahnt sein mit landwirtschaftlichen Bodenkulturen. Also nur Plantage reicht nicht. Wir brauchen also irgendwie Tiere im System oder Ackerbau. Es soll eine kombinierte Nutzung sein. Und dann ist eben die rechtliche Dimension wichtig. Agroforst im heutigen Landwirtschaftsrecht ist eine landwirtschaftliche Kultur. Und eine Hecke unterliegt eher dem Naturschutz.
Okay.
Also eine Hecke ist ein Landschaftselement. Das heißt, die darf ich nicht beseitigen. Die darf ich auch nur sehr eingeschränkt nutzen. Da gibt es ganz strenge Auflagen für. Das war lange auch nicht sehr gut gefördert. Und viele Landwirte haben so ein bisschen eine Allergie gegen Hecken, ja, weil Hecken eben geschützt wurden irgendwann, nachdem immer mehr verschwunden sind.
Ja.
Und dann stehen sie eben irgendwie im Weg gegenüber der immer weiteren Vergrößerung, Technisierung, Industrialisierung. Und es gibt natürlich auch welche, die die Hecken sehr schätzen. Und das sind die schlaueren Leute. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem alten LPG-Leiter aus der DDR gesprochen, der noch bis Ende der 90er Jahre auch die Nachfolge GmbH geleitet hat. Und da sind 1990 mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen große Hecken angelegt worden, um die Schläge herum. Also eine große Feldflur von mehreren Quadratkilometern ist dann geteilt worden, so in 100, 200 Hektar Schläge. Das ist immer noch sehr groß. Aber er sagte, in den 10 Jahren danach sind die Erträge überall um 8, 9, 10% hochgegangen.
Okay.
Ja. Und das ist eben das Spannende. Also wir haben in der Landschaft eigentlich eine kritische Dichte an Gehölzstruktur unterschritten. Also auch wenn der einzelne Bauer eben sagt, naja, an einer Gehölzstruktur, ja, das könnte eine Hecke sein, das könnte eine Baumreihe oder eben eine genutzte Kultur, ein Agroforststreifen sein. Auch wenn Bauern sagen, ja, da wächst der Mais schlechter, da sehen wir eine Ertragseinbuße. Das ist immer nur am Rand, in der unmittelbaren Konkurrenzzone, da ist es sichtbar. Aber dass eben in der Fläche der Austrocknungsschutz, der Windschutz da ist, dass auch natürlich ein Schutz gegen Winderosion da ist und damit ja die feinen Partikel, also der wertvollste Teil des Bodens, mehr erhalten bleibt, ja. Das sieht man dann eben erst in der Statistik, wenn man mal Erträge beobachtet, wissenschaftliche Untersuchungen macht und dann eben solche Zahlen rauskriegt und sagt, jetzt haben wir Hecken gepflanzt in einer ausgeräumten Feldflur, jetzt ist wieder Windschutz da, jetzt gehen die Erträge nach oben. Und da gibt es noch ganz andere Zahlen. Also es gibt sehr viele Untersuchungen aus dem 20. Jahrhundert, wo teilweise noch größere Ertragssteigerungen berichtet werden. Und das wirklich Interessante ist eben, man hat sich eben immer nur mit Hecken beschäftigt, aber die Agroforstsysteme als geförderte, genutzte Kultur, wo der Landwirt wirklich wieder die Freiheit hat, die zu nutzen und eben auch wieder wegzumachen, zu beseitigen, wenn es, weiß ich nicht, schief steht, wenn es ihm doch nicht passt, wenn er gesagt hat, nee, ich möchte einen Streifen weniger haben oder so. Diese Freiheit, die schafft jetzt auf einmal die Spielräume, wo Leute wieder anfangen, Gehölzstrukturen in die Landschaft zu bringen. Und damit haben wir einen realistischen Ausweg aus dieser Situation, dass wir eigentlich schon zu wenig haben. Also das eben, wie gesagt, diese Schutzfunktionen in der Landschaft, also Winderosion, Austrocknung, aber auch Biodiversität, Lebensraumverbund, ja, da sind wir im Minusbereich mit unserer Landschaft. Und das hat man jahrzehntelang nicht beseitigen können, auch wenn man gesagt hat, man möchte Hecken fördern. Aber es hat halt einfach von den Landwirten kaum jemand gemacht.
Kannst du uns noch mal mitnehmen mehr in die Ökologie oder in das System? Wie funktioniert das genau, diese wechselseitigen Vorteile, die das Ganze bringt? Also man kann sich vorstellen, bei so einer Hecke wird wahrscheinlich durch die Wurzeln das Wasser besser im Boden gehalten. Kannst du das ein bisschen konkreter machen, wie sich das produktiv ergänzt?
Ja, also man muss einerseits in den Boden schauen, aber eben auch in die Atmosphäre. Also im Boden bildet sich ein ungestörter Raum unter einem Gehölzband. Ich sage jetzt mal Hecke, im Agroforst wäre sowas Typisches, zum Beispiel ein vielleicht 9, 10 oder auch 12 Meter breiter Streifen mit Pappelanpflanzung, die dann so alle 6 bis 8 Jahre für Hackschnitzel geerntet werden. Also so klassischer Energieholzanbau, aber eben streifenweise mit Ackerbau verzahnt. Und damit man sich das dann vorstellen kann, dann kann man sich jetzt zum Beispiel auch mal so einen 40 bis 50 Meter breiten Ackerstreifen vorstellen. Und dann kommt wieder so ein 9 oder auch 12 Meter breiter Gehölzstreifen. Ja? Da kann man dann auch immer mal wieder so bausteinweise zum Beispiel Heckensträucher integrieren, so als Bienenweide oder einfach ja für die Landschaftsästhetik. Die Pappel als schnell wachsende Gehölzart ist da aber sehr attraktiv, weil man da eben gut, sage ich mal, einen Ertrag rausbekommt. Es gibt natürlich auch andere Systeme, die also wo man zum Beispiel auf Sägeholz setzt, also einzelne Bäume pflanzt, die man dann im Acker stehen hat, die man hochastet und dann eben perspektivisch in der nächsten Generation, in der Hofnachfolge sozusagen da mal ein Einkommen draus hat. Ja. Oder eben auch Nussbäume. So, das um das mal zu visualisieren. Und dann müssen wir ja immer sehen, im Ackerbau speziell wird ja der Boden mehrfach im Jahr bearbeitet. Teilweise gepflügt, gegrubbert, gestriegelt. Es gibt Pflanzenschutz, Hacken bei den Hackfrüchten und so weiter. Also da sind viele Befahrungen und Bearbeitungen im Jahr. Im Grünland ist das nicht ganz so. Da wird mehrmals geschnitten, wenn es eine Mähwiese ist. Aber auch da ist sozusagen dann immer wieder Verdichtung. Und unter so einem Gehölzstreifen, auch unter der klassischen Hecke, kann sich jetzt eben ein waldbodenartiger Bodenkörper etablieren, wo eben keine Verdichtung in dem Maße stattfinden, wo eben ganz, ganz viele Bodenorganismen leben können, die vor allem im Acker immer wieder gestört werden. Also wenn ich im Acker schaue, werden zum Beispiel Regenwurmpopulationen mit jeder Bodenbearbeitung empfindlich gestört. Also die Regenwürmer, die nahe der Oberfläche leben, die werden halt einfach tot gemacht und die, die tiefer leben, davon überlebt ein Bruchteil. Aber wir sehen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass eben in Agroforstsystemen, solchen landwirtschaftlichen Schlägen, wo eben Ackerstreifen sich mit solchen Agroforststreifen, solchen Gehölzstreifen abwechseln, dass da die Regenwurmpopulation insgesamt um ein Vielfaches höher ist als in Ackerflächen ohne Gehölzstreifen. Und das zieht natürlich ganz, ganz viele Wirkungen nach sich, weil der Boden dann beim Humusaufbau besser da ist. Also die Regenwürmer verarbeiten ja organisches Material, machen Humus draus. Der Humus kann Wasser halten, Nährstoffe binden, also sozusagen gegen die Nährstoffauswaschung wirken. Das ist also eigentlich eine ganz wichtige Basis für einen fruchtbaren Boden. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Effekte. Ein Boden, der mehr Humus hat und mehr Wasser aufnehmen kann, der neigt viel weniger zu Oberflächenabfluss. Also wenn irgendwo ein bisschen Neigung da ist, dann läuft ja Wasser bei Starkregen auch ab. Dann haben wir Hochwasser und Sturzfluten. Und wenn der Boden mehr aufnehmen kann, wird diese Problematik eben gemindert. Also Starkregen werden abgefangen. Das heißt aber auch, es geht mehr vom Niederschlag in die Tiefensickerung, also in die Grundwasserneubildung.
Okay.
Und das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also abgesehen von der Kohlenstoffbindung durch Humus oder durch Gehölze oder im Wurzelraum von so einem Gehölzstreifen, ist eben diese Ansteuerung des Wasserhaushalts ganz, ganz wichtig. Ja, also Agroforstsysteme verändern über ihre Wirkung auf das Bodenleben, ja, die Wurzeln natürlich auch, den Wasserhaushalt im Boden, aber auch am Boden durch ihre Strukturwirkung. Also sie gehen ja in die Höhe. Ein Getreidefeld oder ein Maisacker, ja, ein Maisacker erreicht dann irgendwas um die 3 Meter, vielleicht mal ein bisschen mehr, aber das nur kurzzeitig. Und damit haben wir große Flächen, die meteorologisch betrachtet glatt sind. Also sie haben wenig Rauigkeit, sagt man. Und mit Agroforstsystemen, das sind ja so ein bisschen wie Kühlrippen bei einem Kühlelement oder bei einem Heizkörper vielleicht. Also die Landschaft kriegt wieder Vertikalstruktur. Und damit wird der Wind gebremst und damit sinkt der Verdunstungsstress zwischen den Agroforststreifen in der Ackerkultur. Sozusagen eine Luft, die ja weniger ausgetauscht wird, wenn der Wind gebremst wird, zieht weniger Feuchtigkeit aus zum Beispiel im Getreide. Und das hat man in Untersuchungen festgestellt. Und da sind dann auch direkt Ertragssteigerungen gemessen worden. Also in Ostbrandenburg sind in Agroforstsystemen, so wie ich sie eben beschrieben hatte, mit so 40, ja, 50 Meter Gehölzstreifenabstand, 16% Ertragssteigerung in Getreideanbau gemessen worden.
Gerade in Brandenburg ist ja besonders trocken, da kommt das dann eben zusammen, sozusagen, wie Agroforstsysteme dem Klimawandel entgegenwirken und auf jeden Fall Landschaften resilienter machen können.
Ja, das also ist schon eine der wichtigsten Wirkungen ist eben auf den Wasserhaushalt und das zieht dann eben ganz viel nach sich. Wir haben dann aber noch mehr Wirkungen, weil natürlich solche Agroforststreifen auch als Brückenbiotope fungieren können. Also auch wenn jetzt am Feldrand irgendwo zum Beispiel noch eine alte Hecke existiert mit irgendwelchen dornigen Sträuchern, wo vielleicht der Neuntöter wohnt oder andere seltene Vogelarten oder wo sich Wildtiere entlang bewegen, wenn daneben ein 500 Hektar Ackerschlag liegt, jetzt im Extremfall, oder in den kleiner strukturierten Gebieten halt vielleicht mehrere Äcker, aber eine Feldflur ohne schutzbietende Struktur, also nur weil in einer Feldflur kleine Felder sind, also Kleinbauernwirtschaften, heißt das noch nicht, dass da eine wertvolle Struktur da ist oder eine Windbremse oder so. Also das ist immer ganz lustig, weil gerade die Leute aus den Gebieten, wo eben die Felder kleiner sind, sagen immer, ja, wir sind doch so klein strukturiert. Ja, das bringt aber nichts. Also meteorologisch und von der Biodiversität her kann das genau das Gleiche sein wie ein großer zusammengelegter Ackerschlag in Ostdeutschland nach der Bodenreform. Ja, also es ist glatt, es ist ausgeräumt, leer, bietet keine Struktur, keinen Lebensraum, kein Biotopverbund. Und da merken wir eben, das ist jetzt nicht irgendeine Naturschutzspinnerei, sondern das ist lebensnotwendig. Wenn wir eben sehen, dass diese Struktur auf den Wasserhaushalt und die Winddynamik so wirkt, dass es eben den Klimawandel abpuffert oder dem entgegenwirkt, also Dürreprävention eigentlich bringt, dass wir sagen, es trocknet weniger aus zwischen diesen Streifen, dann ist das für die Nahrungsmittelproduktionssicherheit ein ganz wesentlicher Faktor. Und was dann noch dazu kommt, ist, es bleibt sozusagen nachweislich, das ist auch aus Untersuchungen belegt, mehr Feuchtigkeit für die Tiefensickerung und für den Pflanzenbau. Trotzdem ist auch die Verdunstungsleistung der Systeme höher. Und das mag jetzt paradox erscheinen, wenn man meint, naja, wenn mehr versickert und mehr von den Pflanzen verbraucht wird, dann wie soll es dann mehr verdunsten? Das, was vor allem weniger wird, ist eben der Verlust durch Oberflächenabfluss. Weil eben solche Systeme aufnahmefähiger sind und wenn man solche Streifen zum Beispiel auch im geneigten Gelände quer zum Hang anlegt oder mit der Geländekontur, das wäre dann dieses Stichwort Wässersysteme oder Keyline-Design, das können wir ja noch erörtern, dann kann man eben wirklich Oberflächenabflüsse auffangen und direkt in der Fläche versickern. Und das wird dann durch die Wurzeln wieder aufgenommen und wird dann verdunstet, wo man eben sagen muss, eine Gehölzstruktur hat immer deutlich mehr Blattfläche und Verdunstungsleistung im Jahresgang als eine Ackerkultur oder ein Grünland, also in den meisten Fällen. Und damit tragen diese Elemente auch dazu bei, wenn man das regional skaliert, wenn man Regionen anschaut, die eben viel solche Struktur haben, dass sie eine bessere Wolkenbildung haben und damit eine höhere Niederschlagswahrscheinlichkeit. Man könnte sagen, wenn wir das, du hast ja vorhin von Schleswig-Holstein gesprochen, im Norden, wo es eben noch diese Heckenlandschaften gibt, also die sogenannten Knicks, wenn man in den großen, ausgeräumten Agrarlandschaften weiter im Süden, in Niedersachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, wirklich signifikant wieder Gehölzstrukturen in die freie Feldflur einbringen könnte, dann ist davon auszugehen, dass das eine Klimawirkung hat, dass nämlich Wärmeabtransport geleistet wird durch die Verdunstung und die Wolkenbildung auch wieder angeregt wird.
Ja, super interessant. Ihr habt auch hier auch ein ganzes frisch im Ökom-Verlag erschienenes Buch dazu geschrieben. Das trägt den, finde ich, sehr schönen Titel Langsames Wasser, kühlendes Grün, Klimalandschaft mit Agroforst und Keyline-Design. Darüber sprechen wir noch als Weg aus der Klimakrise. Da ist das alles ganz schön beschrieben, was du jetzt gerade nochmal so anschaulich erzählt hast. Und auch die historischen Hintergründe. Agroforst ist ja keine ganz neue Idee, sondern auch ein relativ altes Konzept. Kannst du uns noch ein bisschen mit in die Geschichte nehmen? Wie lange macht man das schon und warum hat man irgendwann aufgehört, das zu machen und die Landschaften so ausgeräumt, wie du das gesagt hast?
Naja, wenn man so will, ist es, sage ich mal, die ursprünglichste Form der Landnutzung, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt hier bei uns in Mitteleuropa im temperierten Klima eigentlich seit der Steinzeit eine Wald-Weide-Landschaft, also eine parkartige Landschaft vorgeherrscht hatte mit größeren Säugetieren, also Auerochsen, Bisons und so, die also auch Offenlandbereiche schaffen und also keine dichten Wälder, wie wir sie heute kennen. Also auch der dichte Buchenwald ist eine Erscheinung der letzten 2000 Jahre, 2500 Jahre. Und das kann man mit Pollenanalysen ganz gut belegen. Also so eine halboffene Landschaft ist das, wo hier die Jäger und Sammler unterwegs waren. Und dann ist man irgendwann sesshaft geworden und hat zunächst kleine Stückchen Land eben für den Ackerbau genutzt und präpariert, noch mit Handwerkszeugen, später dann mit tierischer Hilfe. Und so sind eigentlich, sag ich mal, Hecken und Feldgehölze die Relikte der einst gehölzdominierten Landschaft, in der die Menschen hier gelebt haben. Und die waren auch immer wichtig für die Menschen, weil sie natürlich eine wichtige Ressource waren. Ich sag mal, in Schleswig-Holstein ist zum Beispiel bekannt, dass erst nach dem Zweiten Weltkrieg noch über die Hälfte des damaligen Heckenbestandes abgeholzt wurde. Und Das hängt natürlich massiv damit zusammen, dass viele Höfe dann Ende der 50er und in den 60er Jahren Ölheizungen bekommen haben. Ja, und man die Küchenhexen zum Kochen nicht mehr gebraucht hat. Man hat dann elektrisch oder mit Gas gekocht. Und vorher waren die Knicks einfach eine wertvolle Ressource. Man hat Brennholz abgeknickt. Die Landwirtschaft hat das eigentlich verlernt, agroforstlich oder mit Gehölzen zu wirtschaften. Und das hat ganz, ganz tiefgehende historische Gründe, die auch sozial sehr interessant sind. Also zum Beispiel mit den Einforstungen des frühen Mittelalters, ja, wo die Menschen aus dem alten germanischen Recht eben noch die Wälder genutzt haben. Und dann kam sozusagen mit den Karolingern vor allem diese Gesetzgebung, diese sogenannten Forestris Nostra Bullen, wo man eben gesagt hat, der Wald gehört jetzt dem König, ja. Also okay, ihr dürft da jetzt nicht mehr rein, der König darf hier jagen und so weiter. Und dann wurden die Hecken immer wichtiger. Ja, da ist natürlich das lange Mittelalter und die frühe Neuzeit und die Aufklärung, die Reformation, die Bauernkriege, alles dazwischen. Also man hat die Landschaft Stück für Stück ausgeräumt, aus den verschiedensten Gründen. Und man hat aber auch schon Ende des 18. Jahrhunderts erkannt, dass das Probleme macht. Und da kommt ja ein bekanntes altes Wort für Agroforst her, nämlich die Baumfeldwirtschaft. Das war ein Begriff, den Heinrich Kotter geprägt hat, einer der frühen Forstwissenschaftler, auch Begründer der Königlich-Sächsischen Forstakademie in Tharandt. Das gehört heute zur TU Dresden und ich darf mich glücklich schätzen, dort mein Studium absolviert zu haben.
Ja, okay.
Ja.
Da haben wir auch den Konnex zu Hans-Karl von Carlowitz und der Prägung des Begriffs Nachhaltigkeit. Was kommt da auch aus der Forstwissenschaft?
Genau. Ja, das ist so. Carlowitz war sächsischer Berghauptmann ungefähr 100 Jahre vorher. Und der hat Anfang des 18. Jahrhunderts eben über die nachhaltende Nutzung der Wälder geschrieben und damit dann die Entstehung der forstlichen Lehre und Forschung auch sehr geprägt in Sachsen. Ja. Und dann ist das eben sozusagen dort an die Forstakademie gegangen, dieses Wissen und aus dem Bergbau eben was Eigenes geworden, nämlich die Forstwirtschaft. Ja, also das hat ganz viel auch damit zu tun, dass die Wälder sozusagen viel größer in Staatshand waren als die Landwirtschaftsfläche, wenn man so will, eigentlich zurückgehend auf das frühe Mittelalter, auf die Einforstungen. Und deswegen hat man sich auch von staatlicher Seite viel früher Gedanken über die Nachhaltigkeit gemacht. Und heute muss man das eigentlich wieder in die Landwirtschaft zurücktragen. Das sind immerhin 51% unserer Landfläche, die landwirtschaftlich genutzt werden. Ja. Und davon ist der Großteil gehölzfrei. Und wenn wir überlegen, dass wir eigentlich mal eine Landschaft hatten, die gehölzdominiert war, und wenn wir überlegen, dass sich das Klima eben auch entsprechend verändert, dass das nicht nur was mit Treibhausgasen zu tun hat, sondern auch mit Landschaft. Wenn wir daran denken, dass eben Verdunstungsleistung und Kühlung eine Rolle spielen, dann müssen wir eben sagen, diese 51% unserer Landfläche rund 16, 17 Millionen Hektar, das können wir nicht unbearbeitet lassen. Ja? Und da geht es gar nicht darum, ob das irgendwie konventionell oder bio bewirtschaftet wird oder Demeter oder Naturland oder irgendwas, sondern es geht darum, dass wir zurückfinden zu einer funktionalen Struktur. Also das ist auch kein Dogma, das ist kein Naturschutz, sondern wenn wir sagen, Klima, Landschaftsklima entsteht oder wird geprägt durch Landschaftsstruktur, durch Verdunstungsinfrastruktur und Kühlelemente, dann ist das eine Funktion, die erfüllt werden muss, damit wir hier weiter wirtschaften können.
Ja, das finde ich so interessant an der Haltung oder des Buches, an deiner Haltung und auch an dem ganzen Konzept, ne, dass es nicht darum geht, etwas da unter Naturschutz zu stellen, dass da keiner mehr rauf darf. Es geht auch nicht darum zu sagen, wir brauchen jetzt überall kleine Biohöfe, sondern das scheint mir halt so ein sehr machbares Konzept zu sein, was auch bei konventionellen, sag ich mal, Landwirten irgendwie Anklang findet. Ist es so, was passiert, wenn du es Leuten auf der Grünen Woche, sag ich mal, erzählst oder du berätst ja auch konkret Landwirte, die solche Konzepte umsetzen wollen? Gibt es da am Anfang Skepsis? Musst du da Überzeugungsarbeit leisten? Oder wenn das losgeht, welche ersten Schritte geht man da, wenn man so ein Projekt aufsetzen möchte?
Also ich habe ja das Glück, dass ich hauptsächlich mit Leuten arbeite, die diese Sachen auch als Landwirte aus ihrer Praxis heraus geblickt haben und dann auf mich zukommen. Also dass Leute sagen, ich habe hier Wasserverluste, ich hab vielleicht keine Erosion, keine tiefen Rinnen im Acker. Aber ich sehe bei Regen, wie es rausfließt. Ich kann mir das vorstellen, wie viel Liter Wasser mir da jedes Jahr verloren gehen. Ich will da was machen. Ja. Oder dass Leute eben sagen, das ist keine Lappalie, wenn da im Sommer mal irgendwo ein bisschen der Staub fliegt, ja, sondern das ist ein schleichender Prozess, wo ich über die Jahre Tonnen um Tonnen um Tonnen von meinem wertvollen Boden verliere. Und das sind Leute, die, ja, die, sag ich mal, gesehen haben, worauf es ankommt. Und die dann sagen, ich mach das. Und das sind auch Leute, die das gemacht haben, bevor es jetzt losging, dass das sinnvoll im aktuellen Förderrecht verankert war. Das sind Leute, die Pionierprojekte gemacht haben. Ah ja. Und mit denen habe ich halt schon immer gearbeitet. Und das ist, sag ich mal, ein bisschen zufällig entstanden vor 10 Jahren, als ich eben eher im kleineren Bereich kleinere Obstgärten gemacht habe und für mich selbst das eigentlich auch gemacht hat. Aber ich konnte eben aus dem Forst sozusagen mit geografischen Informationssystemen umgehen. Also das sind entsprechende Planungs- und Managementprogramme für Flächen. Ich kannte aus dem Wegebau, aus der Vermessung natürlich das Know-how, um großflächig zu planen. Also sage ich mal, was man so als Förster auch an Landschaftsplanungsrüstzeug und ein bisschen Hydrologie und Wasserbau und Erdbau und so, was man eben so hat. Und dann fragte eben der erste Betrieb an. Es waren letztendlich auch Quereinsteiger in der Landwirtschaft, die eben mit einem Blick über den Tellerrand kamen und gesagt haben, wir wollen jetzt Landwirtschaft anders machen. Und die haben auf rund 300 Hektar einen ganzen Betrieb umgebaut.
Und interessant, man spricht immer über Bäume in der Stadt und Begrünung der Stadt und die Schwammstadt, ne, und so solche klimatologischen Sachen, so Agroforst. Ist das schon so in der breiten Diskussion angekommen? Was würdest du sagen oder wie ist so die Bewegung dahinter?
Also die Städte zu begrünen ist eine total sinnvolle Sache, aber die Städte stehen ja in einer Landschaft, die eine viel, viel größere Wirkung hat. Wenn ich Berlin begrüne also Berlin ist schon eine sehr grüne Stadt, muss man sagen. Ja, aber wenn ich da jetzt überall die Fassaden begrüne und was weiß ich, und sich das Klima in Europa weiter aufheizt, dann habe ich da nicht sehr viel gewonnen. Es geht darum, dass wir im kontinentalen Maßstab arbeiten müssen, dass wir, sag ich mal, von der Westküste Frankreichs bis zu uns müssen wir ein Niederschlagsrecycling schaffen. Also wir brauchen signifikante neue Begrünung. Ich würde sagen 10, 15 vielleicht 20% der jetzigen freien landwirtschaftlichen Fluren müssen wieder unter Gehölze und zwar streifenförmig, damit wir genau diese Dichte und Verteilung treffen, wo es diesen Synergieeffekt gibt. Also wo wir sagen, die Erträge stabilisieren sich, wir haben neue Gehölzstruktur, neue Verdunstungsinfrastruktur, die zur Wolkenbildung beitragen und damit zur Kühlung. Und gleichzeitig erhalten wir aber unsere Nahrungsmittelproduktion. Also die Städte, die werden auch, da werden die Leute auch gekocht, wenn wir die Städte begrünen oder irgendwelche Wasservernebler aufstellen. Wir müssen in großem Maßstab an der Landschaft arbeiten. Wir können in der Landwirtschaftsfläche durch eine geschickte Förderpolitik und durch ein bisschen Ermöglichungspolitik einfach sehr, sehr schnell dazu kommen, dass die Leute das machen. Wenn es sich lohnt und wenn das Stabilität und Resilienz bringt und auch, sage ich mal, vom Ertrag her, vom Finanziellen für die Betriebe mindestens ein Nullsummenspiel gegenüber der bisherigen Bewirtschaftung. Und alles andere, Flüsse renaturieren und so, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Also da will ich nichts gegen sagen, aber es braucht lange Genehmigungsverfahren, Planungsverfahren, da hängt die Flurordnung mit dran. Ja, da wird immer gesagt, und Landwirtschaftsflächen auf ehemaligen Mooren eben wieder vernässen, ja, und dann sollen die Bauern da alle Torfmoose anbauen. Ja, das ist doch
immer.
Ja, das ist extrem populär, aber das ist ein Disneyland, in das man sich halt als städtischer landwirtschaftsinteressierter Mensch flüchtet, ja. Aber das entspricht nicht den Realitäten. Also wir haben in Brandenburg bestimmt ein Drittel der Landwirtschaftsfläche ist drainagiert. Das ist so, das können wir regeln. Wir haben in Niedersachsen Familien, die seit Generationen, seit Jahrhunderten auf entwässerten Mooren wirtschaften. Die können wir nicht alle vertreiben. Das ist so. Und da müssen wir gucken, wie können wir das erhalten, aber wie können wir einen Kompromiss finden in der Bewirtschaftung? Und da muss ich sagen, gehen wir doch erstmal den einfachen Weg. Arbeiten wir doch an den 51% der Landfläche, die quasi erschlossen sind, um da was zu machen. Also wo wir niemanden vertreiben müssen, wo wir eigentlich nur sagen müssen, schaut, dass ihr in euren Äckern, in eurem Grünland Bäume pflanzt und mehr Wasser speichert. Und diese ganzen vielfältigen Funktionen macht, das fördern wir einfach so stark, dass es attraktiv ist. Und zwar auf jedem Schlag in Deutschland, in fast jeder Situation. Natürlich wird es da Ausnahmen geben, ja, wenn ich irgendwo bin, wo es ultra nass und kalt ist und ich, sage ich mal, irgendwo einen schmalen Wiesenstreifen eingeklemmt zwischen zwei dunklen Fichtenwäldern habe, ja, wo mir das Heu nicht trocken wird, da pflanze ich dann nicht noch eine Reihe Bäume rein. Aber so grundsätzlich, sage ich mal, mit regionalen Schwerpunkten gibt es da schon überall viele Möglichkeiten. Man muss es nur wirklich attraktiv fördern.
Und gibt es das schon, die sogenannte Förderlandschaft? Weil in der Landwirtschaft geht ja viel um Förderung und Subventionen und solche Dinge. Ohne die geht es ja auch hier und da nicht. Gibt es das schon für so Agroforstsysteme oder seid ihr da noch ein Wortwitz, allein auf weiter Flur oder wie ist das gediehen soweit?
Also wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Also die ganzen Menschen, die sich da engagieren. Ich habe vor fünf Jahren war ich auch Gründungsmitglied, als wir den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft gegründet haben, damals mit 50 Leuten. Ich glaube, jetzt sind wir schon über 600, ja, aus der Forschung, aus der Landwirtschaft. Und es gibt eine Agroforstförderung in der landwirtschaftlichen Förderung. Die ist auch mittlerweile recht attraktiv, also die jährliche Förderung. Wenn ich als Landwirt ein Agroforstsystem anlege, dann bekomme ich meine Grundförderung für meine gesamte Fläche, also zum Beispiel meinen ganzen Acker, bekomme ich die weiter. Aber für die Fläche, auf der Bäume stehen, bekomme ich noch 600 Euro pro Jahr pro Hektar obendrauf. Okay. Das ist verdammt gut. Damit ist diese Gehölzkultur dann schon deutlich attraktiver als die Fruchtfolge im Acker. Auf vielen, vielen Standorten, ja. Und es gibt natürlich Einzelbeispiele. Also wir haben ganz tolle Projekte, auch wirklich mit großflächiger, konventioneller Landwirtschaft. Wir haben zum Beispiel in Niedersachsen einen Familienbetrieb, der auf, ja, sage ich mal, rund 600 Hektar, glaube ich, wirtschaftet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder in Brandenburg, in der Prignitz zum Beispiel. Und da sind alles Leute, die sagen, für uns lohnt sich auch Energieholzanbau. Wir haben positive ökologische Effekte. Wir haben Vorteile in unserem Getreideanbau. Aber vor allem können wir die Hackschnitzel gebrauchen. Da gibt es Betriebe, die haben ein Nahwärmenetz gebaut fürs Dorf und versorgen das ganze Dorf eben dann mit erneuerbarer Energie.
Okay, Wahnsinn. Die man auf dem Acker angebaut hat.
Genau, ja. Aber zurück zur Förderung. Das Problem ist die Investition. Also wir machen ja jetzt sehr viele Projekte und wir müssen uns immer sehr ins Zeug legen, da Förderungen, sage ich mal, zusammenzustückeln. Und wir produzieren immer eine hohe Dunkelziffer. Also die Agroforstsysteme, offiziell wird wahrgenommen, dass das nicht richtig in Schwung kommt. Also Bayern hat zum Beispiel eine Investitionsförderung schon vorletztes Jahr auf Schiene gebracht. Und die wird kaum angenommen. Und jetzt überlegt Bayern, ob sie diese Investitionsförderung wieder abschaffen. Mhm. In Niedersachsen ist eine sehr ähnliche Förderung jetzt gerade beschlossen worden. Und das Problem in beiden ist eben, dass die Kriterien, ein absoluter Killer sind. Also die sind mit Streifen, Mindestbreiten und Maximalbreiten und Mindestabständen und Maximalabständen und Baumarten, Verbotslisten und so weiter. Und dann Bagatellgrenzen bei der Förderung und Absolutgrenzen, ist das so, dass kleinere Betriebe, die bekommen da mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach keine Förderung.
Okay.
Und wenn man da drüber kommt, dann bekommt man eine Förderung, die völlig unattraktiv ist und die die Investition in die Baumpflanzung bei weitem nicht deckt.
Okay.
So, aber wie machen wir jetzt Projekte?
Ja, eine gute Frage. Man kommt ja bei so Fördersachen immer darauf an, wie man sie ausgestaltet.
Ne? Ja, es gibt andere Förderungen, die wir nutzen können. Also wir haben als Beispiel gerade in Bayern, da gibt es ein Förderprogramm, das heißt Flur Natur. Das gibt es in allen bayerischen Regierungsbezirken und das ist ein Förderprogramm, wo es darum geht, Maßnahmen zum Bodenschutz, zum Gewässerschutz und für die Biodiversität umzusetzen. Und da können Landwirtschaftsbetriebe Anträge stellen, aber auch Gemeinden oder Privatpersonen. Und die haben in jedem Regierungsbezirk einen Ansprechpartner und können das sehr frei und sehr schnell und unbürokratisch sozusagen genehmigen. Und das ist eine unglaublich attraktive Förderung, wo also teilweise 75%, in manchen Fällen 90%ige Förderungen für die Investition, für die Anlage da sind. Ja? Und wenn ich ein großes Projekt habe, wo ich sage, da möchte ich ein Projekt machen, also mit Planung und Baumpflanzung, aber zum Beispiel auch Baggerarbeiten, um Wässergräben anzulegen am Hang. Stichwort wieder Keyline Design, also
genau,
dieses, die man arbeitet mit der Geländekontur, legt auch noch Gräben an und fängt also Wasser auf und da pflanzt man dann die Bäume ran. Das braucht viel Planung, damit das eben auch funktioniert und standsicher ist und das Wasser auch umverteilt. Das machen wir sehr viel und da hat dann so ein ganzes Projekt für einen Landwirtschaftsbetrieb auf einer mittelgroßen Fläche dann vielleicht mal 50.000, 60.000 Euro Volumen. Und da ist das dann ein Unterschied, ob ich über die offizielle Agroforst-Investitionsförderung vielleicht 1.500 Euro dazu kriege oder ob ich eine 75- oder 90%ige Förderung bekomme und sozusagen eigentlich nur noch einen Bruchteil dieser Investition tragen muss. Und da haben wir erfolgreich Sachen umgesetzt. Die Betriebe sind begeistert, die finden das toll. Die Leute vom Amt sind begeistert, weil sie sagen, hey, das ist eigentlich das, wofür so ein Förderprogramm da ist. Hier, hier schlagen wir viele Fliegen mit einer Klappe. Wir halten Wasser zurück. Wir produzieren Sturzflutenschutz, Hochwasserschutz, Dürreprävention. Wir stärken die Grundwasserneubildung, die Tiefensickerung und damit die Trinkwasserversorgung und die Sicherheit der Leute in der Region, dass sie mit Trinkwasser versorgt werden. Wir schaffen Korridore, Wandermöglichkeiten für Tiere. Wir schaffen vielleicht Bienenweide, Lebensräume für Insekten. Wir schaffen temporäre Feuchtbiotope, wenn wir irgendwo Wasser auffangen. Wir betreiben Erosionsschutz. Ja, und das mit einem Projekt.
Ja, und man sieht an der Stelle auch schön, Landwirtschaft ist immer auch Wirtschaft oder Bewirtschaftung. Das heißt keineswegs, die Natur für sich so ursprünglich angeblich in Ruhe zu lassen, sondern auch mit der zu arbeiten und so weiter. Das ist ganz interessant.
Das ist ganz wichtig bei diesen Sachen. Wenn ich als Gesellschaft diese vielen Wirkungen sehe, also auch die Klimaanpassung, aber auch den Klimaschutz, ja, also Stichwort natürlich Kohlenstoffbindung, aber vor allem Kühlleistung, also Verdunstung ist immer ein Wärmeabtransport aus der Landschaft. Ja. Und es ist nachgewiesen, dass Agroforstsysteme im Schnitt um 1 Grad kühler sind als normale freie Feldflur. Ja, wenn ich aufforste, wenn ich die Feldflur komplett in Wald umwandle, dann kann ich 4 Grad Abkühlung in der Landschaft erreichen, aber dann verliere ich auch die Nahrungsmittelproduktion. Also Agroforstsysteme sind die am besten kühlende Maßnahme in der Landschaft, ohne dass ich die Produktivität und die Wirtschaft verliere.
Super interessant, Philipp. Wir könnten noch endlos weiterreden. Ich habe noch eine bisschen persönliche Frage am Schluss. Du bist ja ganz viel beratend und sicherlich auch bei den konkreten Projekten unterwegs. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus und wo findest du so deinen schönsten Natur- und Erholungsmoment? Beim Bäumepflanzen, beim Bärensammeln? Wo fühlst du dich am wohlsten?
Ich sag mal, Beratung ist, es ist fast ein bisschen tief gegriffen. Ich denke, Agroforstsysteme müssen geplant werden. Wenn man das so machen will, wie ich eben geschildert habe, wenn man diese verschiedenen Wirkungen ansteuern möchte, also wenn sie multifunktional sein sollen, wir planen diese Systeme, wir setzen sie aber auch um. Das heißt, okay, wir nehmen die Landwirte mit in einen Coaching-Prozess, kann man sagen. Also sie entwickeln ihren Betrieb mit unserer Hilfe weiter, lösen ganz, ganz viele Probleme, aber lernen auch ein neues Denken. Also wenn wir über mehrere Monate ein Wässersystem planen, wenn wir diesen Keyline-Ansatz verfolgen und mit Wasser arbeiten, lernen viele Bauern und Bäuerinnen was ganz Neues über ihre Flächen, über ihren Boden, über ihren Betrieb. Ja, und wir haben Erfolge. Wir sehen zum Beispiel, dass Leute schon sagen, ja, da ist eine Quelle, die hat jetzt in den letzten Dürresommern wieder weniger geschüttet und jetzt versickert durch die Gräben wieder mehr. Und es ist schon zu merken, dass in der Quelle wieder mehr ankommt. Ja, das sind auch schöne Momente, weil du gefragt hast. Also ich [S2] Ja. [S1] Gehe mit ganz vielen Betrieben deutschlandweit, Österreich, Schweiz, aber auch im EU-Ausland. Und wir haben auch eine Entwicklungskooperation mit Armenien. Da machen wir auch ein Projekt. Ja. Da ist es bitter nötig. Also ein ganz schwer erodiertes Land, was dringend Wasser managen muss. Also da gehen wir ganz intensive Kooperationen ein und helfen da wirklich was Neues zu bauen und oft nicht nur einen Acker umzugestalten, sondern da ändert sich das Denken, da ändert sich der Betrieb. Und die schönsten Erfolgserlebnisse sind eigentlich, wenn ein Landwirt sagt, meine Kinder wollten den Hof nicht übernehmen. Jetzt habe ich dieses Projekt gemacht und sie sind wiedergekommen und haben gesagt, Mensch, das ist jetzt aber richtig schön hier. Das ist ein toller Arbeitsplatz. Ich habe wieder Lust, Landwirtschaft zu machen. Ich will den Betrieb doch übernehmen. Ja, das sind so die Momente, genau. Aber der Alltag ist lange, also viel Einsatz, viel Engagement, intensiver Kontakt. Man geht viel auf die Höfe, arbeitet oft monatelang zusammen, bis auch alles, sage ich mal, geregelt ist. Und wir sagen auch, die Leute sollen sich Zeit lassen. Und man ist natürlich immer wetterabhängig. Also wenn man jetzt anfängt zu planen, dann wäre der Klassiker eben im nächsten Frühjahr, im März oder April, so ein System anzulegen. Und dann kommt diese Umsetzung, wo ich mit dem ganzen Team eben auf der Pflanzmaschine sitze und pflanze oder wo ich vorm Bagger stehe und wir nivellieren und legen Gräben an und so. Und da sind wir dann viel draußen. Also ich werde jetzt vom 15. März bis Ende Mai eigentlich komplett von einer Baustelle zur anderen, auch über die Wochenenden, und werde quasi 3 Monate im Auto schlafen und auf Baustellen sein.
Wow, super. Ja. Philipp, dann freut mich das umso mehr, dass du noch dir Zeit genommen hast und wir die Gelegenheit hatten, so lang und interessant darüber zu sprechen, was du machst und wie du mit deinem Team Landschaften gestaltest und damit für Klimaresilienz sorgst. Das ist wirklich total super. Ich danke dir für das tolle Gespräch und ja, hoffe, wir hören uns mal. Vielleicht habe ich mal die Gelegenheit, mal ein Projekt zu besuchen oder mal vorbeizuschauen. Das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank dir.
Ja, gerne. Hat mich gefreut. Danke für dein Interesse und deine Arbeit.
Immer gut zu sehen, dass Naturschutz und Klimaschutz und Landwirtschaft, dass das keine Gegensätze sein müssen, sondern ganz im Gegenteil, dass sich das in ganz konkreten Projekten auch miteinander verbinden lässt. Und ja, wenn ihr dazu mehr lesen und mehr erfahren wollt, kann ich euch auf jeden Fall das tolle Buch von Philipp Gerhardt und seiner Co-Autorin Sascha Franke empfehlen, das im Ökom Verlag erschienen ist. Und wie immer findet ihr natürlich eine kurze Zusammenfassung unseres Gesprächs und noch ganz viele Infos in den Shownotes und auf meinem Blog ecologies.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.